wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball. Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und heute sprechen wir wieder über das österreichische Eishockey-Nationalteam und die WM in Prag. Wir ziehen eine Bilanz unter eine Weltmeisterschaft, die für Österreich ein Wechselbad der Gefühle war. Auf eine deftige Auftaktniederlage gegen Dänemark folgten 5 gute bis außergewöhnliche Spiele gegen die Schweiz, Kanada, Finnland, Tschechien und Norwegen. Und unter dem Strich darf man als gelernter Österreicher nach der Niederlage gegen Großbritannien dann doch noch sudern. Bei mir zu Gast Heimkehrer und OÖN-Kollege Alexander Zambalukos, der das Geschehen in Prag hautnah miterlebt hat. Willkommen zurück und danke fürs Dabeisein, Alex.
Hallo und gerne.
Bevor wir starten, gibt es wieder einen Hinweis. Diese Folge ist, wie schon viele davor, unterstützt durch Livest. Livest ist seit Jahren und Jahrzehnten durch das Sponsoring der Black Wings, der Steel Wings, der Eishockey-Akademie, der Landesligen und vielen weiteren Vereinen ein treuer Partner des Eishockeysports in Oberösterreich. Und genau solche Partner brauchte und braucht es, um den geilsten Sport dieser Welt ausüben zu können. Im Namen der Oberösterreichischen Nachrichten sagen wir ein herzliches Danke für die Kooperation. So, und jetzt sprechen wir über die WM. Alex, du warst für die OÖN während der gesamten Gruppenphase vor Ort. Wir werden gleich später noch von dem einen oder anderen Spieler hören, wie ihr Fazit ausfällt. Aber ich frage dich gleich zum Beginn einmal, wie hast du diese WM miterlebt?
Es war ein unglaubliches Erlebnis. Also die Begeisterungsfähigkeit der Tschechen miterleben zu dürfen, das war absolut imponierend. Sie haben es wirklich geschafft, diese O2 Arena in Prag zu füllen, auch bei Matches, die bei anderen Weltmeisterschaften ja vielleicht nicht so die Kassenschlager gewesen wären, aber wenn man dann so wie beim Großbritannien-Match oder gegen Norwegen über 16.000 Zuschauer in der Halle hat, dann ist das nicht nur für die Spieler beeindruckend, sondern ein ganz eigenes, spezielles Flair, das alle in seinen Bann gezogen hat und ja wirklich bisher die beste Weltmeisterschaft, die ich je gesehen habe. Und ähnlich haben das auch die Akteure auf dem Eis erlebt.
Jetzt hat Prag aus 2015 schon den Rekord für die zuschauerstärkste WM aller Zeiten. Und gefühlt ist man ja am besten Weg, diesen Rekord zu brechen, oder?
Das schaut ganz danach aus. Es wurde bereits vor den Abendspielen am Samstag, also da ist noch einiges in der Gruppenphase auf dem Programm gestanden, die 500.000 Zuschauermarke geknackt. Also man bewegt sich da Richtung 800.000 oder so. Also die Auslastung ist unglaublich und ja, man kann nur Positives berichten. Es ist ein super organisiertes Turnier. Man merkt die Leidenschaft der Tschechen für diesen Sport. Also das ist jetzt kein Vergleich zu uns. Das ist, ja, wie soll man sagen, fast Kulturgut in diesem Land. Und ganz besonders, wenn das Heimteam aufgetreten ist. Also das war eine überwältigende Atmosphäre. Also da hat man richtig Gänsehaut bekommen.
Und bei aller Leidenschaftlichkeit, ich glaube, das muss man sagen, es ist immer, oder zumindest das, was ich miterlebt habe, es ist sehr, sehr fair, weil man erlebt zwar das Spiel, man ist laut, man jubelt für seine Mannschaft, aber wenn man dann in die Fanzone wieder rausgeht, dann trinkt man ein Bier gemeinsam. Das ist keine Unüblichkeit, dass da ein Österreicher nach dem Sieg gegen Finnland mit einem Finnen zusammensteht. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
Absolut. Also es ist ja, glaube ich, sinnbildlich für den Eishockeysport an sich, dass es da nur ganz selten Gehässigkeiten und die sind dann vielleicht auf übertriebenen Alkoholkonsum zurückzuführen gibt. Das ist ein einziges Volksfest, Verbrüderung und Verschwesterung der Nationen. Nach dem Spiel ist es abgehakt, egal wie das Ergebnis ist. Man sitzt zusammen, man trinkt das eine oder andere Bier, man geht fort, da spielen die Farben und Fahnen überhaupt keine Rolle. Also soweit die Verständigung möglich ist, dann läuft die auf bestem Wege. Und dieses friedliche Miteinander, das ist auch etwas, was dieses Turnier besonders macht. Es ist nicht erforderlich, da Fanblöcke aufzubauen, um rivalisierende Nationen in irgendeiner Weise zu trennen, sondern das ist ein absolutes Miteinander und mit sehr, sehr viel Freude und Begeisterung. Also Hut ab, wie das da gelaufen ist.
Ich glaube, Tschechien macht die beste Werbung, die nächste WM schon wieder im Voraus für sich verschrieben zu bekommen.
Ja, die Werbung machen sie schon, nur es gibt natürlich etliche Kandidaten dafür. Und jetzt haben wir eigentlich immer so einen 10-Jahres-Rhythmus gehabt, nicht ganz, weil 2004 war es in Tschechien, 2015, jetzt 2024, also es wird schon ein bisschen dauern, aber ja, jeder, der dort war, würde sich wünschen, so etwas bald wieder zu erleben.
Mhm. Reden wir über die Partien, würde ich sagen, gehen wir chronologisch vor. Begonnen hat die WM mit einem aus österreichischer Sicht durchwachsenen Auftritt gegen Dänemark. Es ist dann schlussendlich ein 1:5 geworden. Was war dein Eindruck von dieser Partie und war das Team vielleicht noch nicht ganz im Bewerb angekommen oder bereit, wie man so schön sagt?
Die Spieler sagen vielleicht nicht bereit, aber definitiv nicht dort, wo sie sein wollten. Das war natürlich ein herber Rückschlag gleich zu Beginn. Man hat gewusst, Dänemark ist möglicherweise ein Gegner in Reichweite. Dann so eine Niederlage zu bekommen, das ließ schon wieder das Schlimmste befürchten, nämlich dass es vielleicht wieder auf ein Abstiegskrimi in der letzten Runde ankommen würde. Aber es war nachträglich betrachtet eine sehr heilsame Niederlage, weil dann hat es plötzlich Klick gemacht. Da ist irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Es hat so gewirkt, als würde auch eine Niederlage ein Team zusammenschweißen können und ja, gestärkt herauskommen lassen. Und ja, das war dann auch der Fall.
Du sprichst es an, es ist dann Schlag auf Schlag gegangen. Einen Tag nach der Dänemark-Partie gab es ein 5:6 gegen die Schweiz. Österreich war beim Stand von, Österreich hat geführt, 2:0, 3:1. Und beim Stand von 5:5, wenige Minuten vor Schluss, war man drauf und dran, eine Sensation zu schaffen, nämlich einen Punktgewinn. Das wäre eine Sensation gewesen. Und dann gab es eine Minute vor Schluss eine, naja, jetzt rückblickend gesehen aus meiner Sicht eine sehr fragwürdige Strafe gegen Bernd Wolf und den Gegentreffer zum 5:6. Wie hast du diese Partie miterlebt?
Es war eine ganz starke Leistung der Österreicher. Es hat im Vergleich zum Dänemark-Match fast so gewirkt, es wäre das Team ausgewechselt worden. Also so haben sie sich präsentiert mit Engagement, mit Geradlinigkeit, mit einem gewissen Selbstbewusstsein, ohne Angst vor der großen Schweiz. Und die Schweizer sind wirklich stark bei dieser WM. Also die haben ein Line-up, das kann sich sehen lassen, mit zwei NHL-Club-Kapitänen, mit dem Roman Josi und mit dem Nico Ischier. Das sind Ausnahmespieler, das hat natürlich auch Österreich zu spüren bekommen. Das waren dann auch die Schlüsselspieler, die letztlich das Blatt für die Schweiz gewendet haben. Aber die Art und Weise, wie man da aufgetreten ist, das war sehr stark. Es haben auch dann sogar Schweizer Kollegen gesagt, dass man diese Strafe gegen Bernd Wolf eher nicht pfeifen hätte müssen. Die Schweiz war an diesem Abend überragend in Überzahl. Also sie haben 5 Powerplay-Tore erzielt. Und hat sich also auch diese Möglichkeit nicht entgehen lassen. Aber es wäre natürlich durchaus ein Punkt möglich gewesen. Dann bei Unentschieden natürlich alles möglich, auch der Extrapunkt. Und der wäre auch verdient gewesen, gemessen an der Leistung.
Es ist so weitergegangen, wie es eigentlich gegen die Schweiz, nicht wie es aufgehört hat, aber man hat wieder diese Leistung abrufen können. Obwohl es lange nicht so ausgesehen hat, 2 Tage später gegen Kanada. Den amtierenden Weltmeister, den Rekordweltmeister, 28 Mal, glaube ich. Es ist dann gegen Kanada zum ersten Mal richtig historisch geworden. Österreich hat beim Stand von 1-6 nach 40 Minuten eine Aufholjagd gestartet, was sich schließlich als größte Aufholjagd der WM-Geschichte entpuppen sollte. 1-6 nach 40 Minuten, nach 60 Minuten waren es 6-6. 5 Tore in einem Drittel der Österreicher gegen Kanada. Unglaublich, oder?
Ja, 5-0, ein Drittel gegen das Mutterland des Eishockeys zu gewinnen, das... Wenn das umgekehrt läuft, dass Österreich 5 Tore kassiert in einem Drittel gegen Kanada, dann ist das unschön, aber es kann passieren. Aber dass das die Österreicher so umdrehen, dass die so zurückkommen mit einer Art und Weise Eishockey zu spielen, natürlich ist da alles zusammengelaufen, das ist keine Frage. Aber sie haben die Kanadier so erwischt, dass die kein Mittel gefunden haben. Normalerweise sagst du, du verkürzt auf 2-6, auf 3-6. Dann ist die logische Folge, die Kanadier schalten wieder einen Gang höher und machen das Ding frühzeitig klar trotzdem. Und das war nicht der Fall. Die konnten das in dieser Phase nicht, weil Österreich dieses Momentum so fest an sich gekrallt hat und auch nicht mehr ausgelassen hat, das war wie in einem Flow. Aber man musste das selbst gesehen haben, weil wenn dir das jetzt wer erzählt und du hast es nicht schwarz auf weiß, dann glaubt das kein Mensch. Also das war, war und wird möglicherweise für immer das legendärste Drittel in der Verbandsgeschichte sein.
Es war legendär und legendär war auch der Torschrei von ORF-Kommentator Daniel Warmuth. Und weil es so schön war und weil es so schön klingt, hören wir uns den jetzt gleich nochmal an.
Madlener aus dem Tor, empty net, der Österreicher, Lazzi!
Unglaublich!
Mir stellt die Gänsehaut wirklich auf. Wie ist es bei dir und vor allem, wie war es in der Halle selbst?
Ja, der Torschrei ist auch schon fast so legendär wie dieses Drittel. Also die Emotion, mit der da Daniel Warmuth mitgeht, ist großartig und verschärft das Ganze noch. Also der ist ja zigtausende Male abgespielt worden, gehört worden und damit assoziiert man das österreichische Eishockey-Nationalteam. Und das ist nicht selbstverständlich im Mai, wo sich vielleicht viele nicht für so eine Eishockey-Weltmeisterschaft interessieren. Und dann passiert so ein Spiel, passiert so eine Emotion, so ein Torschrei. Also das ist ja fast unbezahlbare Werbung. Da kann man so viel daraus schöpfen. Nicht nur an Aufmerksamkeit, es wird vielleicht einfacher sein, in Sponsorengespräche zu gehen. Es wird cool sein, Partner dieses Teams sein zu dürfen, was vielen vielleicht vorher egal war oder nur als Kostenfaktor gesehen wurde. Also ja, diese ganze Kombination und die Begeisterung ist wirklich einzigartig. Und in der Halle selbst muss man sagen, auch die tschechischen Fans waren gefesselt davon. Also die waren dermaßen begeistert, die waren am Ende alle Österreich-Fans, weil für die war das auch unglaublich, was die da geschafft haben, dass sie so einen Rückstand aufholen. Und dann tendiert man ja schon dazu, dass man den Kleinen, den Underdog unterstützt. Oder dazu kommt natürlich so, dass diese Rivalität Tschechien-Kanada ist ja auch eine eigene. Also man ist jetzt nicht unbedingt der Freund des Kanadiers, aber in dem Fall waren die alle ganz, ganz große Österreich-Fans.
Weißt du, schön war, wir müssen dann nochmal hören. Ja.
Madlena aus dem Tor, empty net, der Österreicher, Lazzi!
Unglaublich!
Unfassbar, das kommt den ganzen Tag auf und abrennen. Die Partie ging mit zuerst noch was anderes. Man kann über den ORF sagen, was man will, über die Qualität der Übertragungen. Das ist wirklich der Daniel Warmuth, da müssen wir jetzt eine Lanze brechen, der hat das Ganze schon auf ein anderes Niveau gehoben, oder?
Das ist richtig. Also er kennt sich aus. Er ist vor allem mit dieser Leidenschaft, mit dieser Emotion dabei. Also da hängt das Herz nicht nur am österreichischen Team, und das darf es durchaus in einem Länderspiel sein, sondern auch an der Sportart. Und wenn das auch so rüber transportiert wird, dann ja, kann es nicht besser sein.
Einer für die guten Klagenfurter, sagen wir mal so.
Da sage ich jetzt nichts dazu.
Die Partie ging mit 6-7 nach Overtime verloren. Die Overtime hat nicht sonderlich lange gedauert. Team Canada und John Tavares, der Kapitän der Toronto Maple Leafs, die waren in der Overtime relativ humorlos. 15 Sekunden, glaube ich, waren es.
15 Sekunden waren es.
Genau.
Aber ja, wir haben trotzdem, wenn das dann schnell gegangen ist, den Glauben an den Sieg gehabt, weil Roger Bader, unser Teamchef, hat schon seine Penaltyschützen registriert gehabt. Also es war doch durchaus die Hoffnung auch gegeben, vielleicht selber in der Overtime das entscheidende Tor zu schießen oder dann in diesem Shootout zuzuschlagen. Es war jetzt, vielleicht hat es nach außen so gewirkt, aber es war jetzt nicht so, dass da jetzt die Selbstzufriedenheit eingekehrt ist, nachdem man diese Aufholjagd gestartet hatte, sondern wollte das dann auch gewinnen, und das wäre natürlich das Überding gewesen, weil ich weiß jetzt nicht, was 1930 war, aber da hat es den einzigen österreichischen Sieg über Kanada in Wien in einem Testspiel gegeben. Das war damals ein 1-0. Kann aber nicht genau sagen, ob da jetzt ein Star-Aufgebot aus Kanada für die damalige Zeit anwesend war oder nicht, aber ich meine, das ist schon, das sind fast 100 Jahre danach und auf WM-Niveau. Also das wäre ja das Überdrüber-Ding gewesen.
Aber es war vielleicht gut, weil es hat Platz für eine Steigerung gelassen, auch wenn es nicht sonderlich realistisch war.
Das ist richtig, ja.
Wir haben gleich den nächsten Goal-Call von Daniel Warmuth parat, weil Österreich zwei Tage danach noch einen draufgelegt hat. Daniel Warmuth, bitteschön.
Geht sie noch ein Angriff sogar aus? Über Haudum. Lukas Haudum!
Oh.
Bist du des Wahnsinns? Noch ein Tor! Da! Da! Das ist absoluter Wahnsinn!
Unfassbar, wieder Gänsehaut. Also, es war die letzte Szene des Spiels beim 3-2-Sieg gegen Finnland, der entscheidende Treffer 0,2 Sekunden vor der Schlusssirene. Wieder historisch, noch einmal eine Steigerung. Wie war es für dich in der Halle?
Ja, war Wahnsinn. Es war vorher eine Strafe gegen Österreich. Das war eher das Zittern.
Dass es wie gegen die Schweiz wird.
Dass es ähnlich wie gegen die Schweiz wird. Diesmal halt wieder mit einer Aufholjagd. Man war ja schon relativ früh im ersten Drittel 2-0 hinten. Das hat so gewirkt, das macht der Olympiasieger aus Finnland schon relativ deutlich. Die lassen sich jetzt nicht beeindrucken. Die sind gewarnt, die wissen, was den Kanadiern passiert ist. Und trotzdem haben es die Österreicher geschafft, da auf 2-2 zu stellen. Dann war diese Unterzahlsituation auch knapp vor dem Ende. Die hat man überstanden, indem man sich mit Händen und Füßen gewehrt hat. Und ja, und dann kommt der letzte Angriff und eigentlich war man dann schon eingestellt. Ja, man ist erleichtert. Wir gehen da wirklich wieder mit einem Punkt aus diesem Spiel. Und dann kommt die Scheibe zum Benjamin Baumgartner, eigentlich überhaupt keine günstige Schussposition. Der zieht halt da einfach ab. Der finnische Goalie war jetzt nicht gerade gut positioniert aus seiner Sicht. Und dann schlägt die Scheibe ein und dann verbunden mit dieser Emotion und auch mit der Ungewissheit, war das jetzt nur vor der Sirene oder doch danach und wie dann dieser Videocheck passiert ist und darunter die Zeit gelaufen ist und dann beim Scheibeneinschlag genau 0,2 Sekunden stehen geblieben sind. Und man dann den Schiedsrichter eingeblendet sieht, der dann die Entscheidung mitteilt und zur Mitte zeigt und die Österreicher dann quasi noch einmal in Ekstase ausbrechen. Also das war von der Emotion, das war nicht mehr zu steigern. Also da kann dann nicht einmal das Kanada-Match mithalten, obwohl das natürlich von Marco Rossi auch Sekunden vor Schluss ebenso denkwürdig und gigantisch war. Aber dass es da dann noch eine Steigerung geben könnte, also damit war beim besten Willen nicht zu rechnen. Das war Finnland, der amtierende Olympiasieger, der vielleicht nicht mit dem stärksten Line-up bei dieser WM zugegen ist, aber trotzdem, es ist Finnland, das ist eine andere Dimension, auch schon gemessen an den Eishallen und am Spielerpotenzial. Also für die war das eine Blamage, nämlich nur dazu, wo nach unserem Kanada-Spiel dann finnische Stars zum Interview gekommen sind und als die dann auf Österreichs Sensation gegen Kanada angesprochen wurden, sie zuerst einmal zur Seite drehen mussten, noch einmal laut in sich hineingelacht haben, was eher atypisch finnisch ist, aber das war schon einen Tag danach, also da hätte man sich schon wieder sammeln können, aber die waren noch immer so geflasht von dieser kanadischen Blamage, aber nichts ahnend, dass ihnen noch was Schlimmeres passieren würde am Folgetag. Also das rein von der Emotion war das war unglaublich.
Mhm. Zumal man sagen muss ja, es ist ein Tor aberkannt worden, wo ich sage, das muss man nicht zwangsläufig aberkennen. Ich glaube, Dominik Zwerger war es, der ein Torraum abseits begangen haben soll. Und das wäre schon im dritten Drittel, da wäre es schon 2-2 gestanden, bevor das eigentliche 2-2 dann erst gefallen ist.
Ja, da war Thomas Raffel im Torraum.
Ah, der Thomas Raffel und der Zwerger hat geschossen, oder?
Das kann sein, genau, aber Thomas Raffel war dann im Torraum und wie das IHF-Regulativ es vorsieht, hat man dann auch nachträglich, auch wenn Roger Bader eine Coaches-Challenge genommen hat, also das checken ließ. Daraufhin hat es ja dann 2 Minuten gegeben, die auch überstanden wurden.
Ich glaube, das muss man für die Zuhörer ein bisschen erklären, das ist man aus der heimischen Liga nicht gewohnt. Die Coaches-Challenge hat bei IIHF-Wettbewerben die negative Eigenschaft, wenn der Challenge nicht stattgegeben wird, dann bewirkt sie eine 2-Minuten-Strafe gegen die eigene Mannschaft. Aber man muss sagen, man hat dafür, korrigiere mich, unbegrenzte Challenge.
Das schon, also. Aber du solltest dir schon sehr sicher sein, wenn du eine nimmst, natürlich, weil das kann natürlich bestraft werden. Im Fall von Roger Bader hätte ich sie auch genommen. Jedenfalls haben dann die Videoaufzeichnungen ergeben, dass diese Entscheidung korrekt war. Also Thomas Raffl war im Torraum und laut IIHF-Regulativ spielt es dann keine Rolle, ob er den Torhüter berührt. Es genügt schon eine Beeinträchtigung und die ist definitiv dadurch gegeben, dass er ihm die Sicht verstellt hat. Also über dieses Tor darf man sich jetzt, oder nicht über dieses nicht gegebene Tor darf man sich nicht beschweren. Es ist auch völlig egal, weil ja Österreich eh gewonnen hat. Also.
Das stimmt, ja. Okay. Gehen wir weiter. Hören wir es in Daniel Wamut nochmal an. Ich bin ein Riesenfan von ihm.
Jetzt in neuen Angriff sogar aus. Über Haunum. Lukas Haunum! Oh. Bist du des Wahnsinns? Noch ein Tor! Da! Da! Das ist absoluter Wahnsinn!
Unglaublich, unglaublich. So, wir gehen zum nächsten Spiel, wir müssen ein bisschen Tempo machen. Wie würdest du denn die Leistung des ÖIHV-Teams am Tag danach im Spiel gegen den WM-Gastgeber Tschechien einordnen? Es gab eine 0-4 Niederlage und das, was die ÖIHV-Cracks davor gezeigt haben gegen Finnland und Kanada, dürfte Warnung genug gewesen sein.
Das ist richtig. Also von der Stimmung her war das sehr eindrucksvoll. Also das war ein richtig, richtig cooles Match. Also so wie die tschechischen Fans da mit ihrem Team mitfiebern und auch mitgehen, das war cool. Es war dann auch letztlich auf dem Papier zumindest ungefährdet für Tschechien. Sie haben 4-0 gewonnen. Trotzdem täuscht das Ergebnis ein bisschen, weil zwar das erste Drittel ganz klar den Tschechen gehört hat. Roger Bader hat dann auch gesagt, wir sind regelrecht überfahren worden da. Es ist dann 1-0 gestanden nach 20 Minuten durch einen Penalty-Shot, den man so geben kann. Aber weite Strecken des zweiten Drittels haben den Österreichern gehört. Sie hatten mehr Torschüsse. Also eigentlich ist das 1-1 in der Luft gelegen. Es hat auch 2-3 Möglichkeiten gegeben, das zu erzielen. Und da waren die Tschechen wahnsinnig nervös in diesem Spiel. Also die haben das sehr wohl gespürt. Das sind andere Österreicher als in den Vorbereitungsspielen. Die haben schon Großes geleistet und die sind gewillt, auch uns weh zu tun. Und da hätte das 1-1 fallen können. Dann sind wieder ein Rückfall in alte Zeiten. Man hat dumme Strafen kassiert. Das Powerplay der Tschechen hat funktioniert. Und dann steht es halt statt 1-1 oder 2-1 für Tschechien, steht es dann auf einmal 3-0. Und das vierte war dann Draufgabe. Also das dritte Drittel ist dann irgendwie so dahingeplätschert. Der Sieg war verdient für Tschechien, aber es hätte auch wirklich dieses Spiel in eine andere Richtung laufen können.
Das vierte Spiel das fünfte Spiel eigentlich, mit einer sehr, sehr guten Leistung hat es dann zwei Tage später gegeben gegen Norwegen. Wieder eine starke Leistung, 4-1 gewonnen und damit nicht nur den Klassenerhalt fixiert, sondern auch die Tür zum Viertelfinale einen Spalt weit aufgemacht. Wie war Österreich-Norwegen für dich?
Österreich-Norwegen war von der Stimmung dann noch ein Stück besser als die Spiele zuvor, jetzt was die österreichischen Fans betrifft, weil etliche haben das verlängerte Pfingstwochenende genützt, um nach Prag zu kommen. Die haben sich Tickets organisiert für Norwegen und Großbritannien, auch möglicherweise in der Annahme, das würden die beiden entscheidenden Matches um den Klassenerhalt werden. Da braucht das Team den Rückhalt. Ja, und die waren wieder großartig. Also und wie gesagt, auch in einem Spiel Österreich-Norwegen 16.000 Zuschauer, also und eine sehr, sehr reife, abgebrühte, souveräne Leistung der Österreicher. Also die haben in diesem Spiel kaum etwas anbrennen lassen, haben ja gestützt auf ihre Torhüter, die wirklich ein sehr gutes Turnier gespielt haben. Also David Kickert und David Madlener haben die ja das trocken runtergespielt, haben nur ein Tor kassiert. Und wenn du im Eishockey ein Tor kriegst, hast du in der Regel sehr, sehr gute Chancen, dass du das Match gewinnst. Und am Ende ist es ein 4-1 geworden. Und damit war mal der Klassenerhalt sicher. Und natürlich ist dann danach sowohl in der Kabine als auch auf den Straßen gefeiert worden, im Pub der Österreich-Fans vom UFTA-Fanclub. Die haben sich da ein Irish Pub sozusagen
gemietet
und sich eingebucht und dort die Abende ausklingen lassen. Also da war dann natürlich die Stimmung endgültig großartig.
Mhm. Generell, kann man beziffern, wie viele Österreich-Fans in Prag waren? Kann man es schätzen?
Schwer zu sagen. Also
du hast ja mit dem Fanclub-Obmann von UFTA gesprochen. Was sagt denn der?
Ja, genau, mit dem Franz Teufel. Der hat angekündigt, dass eben zu diesem finalen Wochenende, also quasi Sonntag bis Dienstag, dass da mehr als 1000 Österreicher in Prag sein würden. Und da ist er sehr richtig gelegen. Also ich würde es auch, weiß nicht, 1200, vielleicht 1300, aber es ist schon eine sehr stattliche Zahl. Und alle natürlich mit Trikots, mit rot-weiß-roten Fahnen, mit den Farben, Nationalfarben im Gesicht und so. Also ja, die waren schon deutlich zu erkennen.
Kann man sagen, in Prag war der Teufel los.
Auch der, ja.
Auch sein Sohn war dabei. Also da waren sogar die Teufel los.
Die Teufel waren los.
Genau. Ja. Geplanterweise sind wir dann zu zweit gewesen beim vor der WM vermeintlichen Entscheidungsspiel gegen Großbritannien. Es ging aber nicht mehr um den Klassenerhalt, sondern um den möglichen Aufstieg ins Viertelfinale. Und was mich überrascht hat, war ganz klar die Stimmung in der Halle. Das habe ich aus 2015 nicht so präsent in Erinnerung gehabt. Du hast jetzt durch die Bank in dem Gespräch schon erwähnt, dass die Stimmung toll war. War es dann doch bei den letzten zwei Gruppenspiele der Österreicher, war es dann doch noch einmal eine Steigerung oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, wenn man jetzt rein den österreichischen Sektor hernimmt, dann war wahrscheinlich Norwegen eben aufgrund der Anzahl der Fans und auch aufgrund des Ausgangs des Spiels top. Wenn man sich aber die Spiele vorher mit diesen Sensationen anschaut, dann hat man halt einfach diese unglaubliche Unterstützung der sozusagen neutralen Fans gehabt. Also das hat dann den Lärmpegel nur auf eine andere Ebene gehoben. Norwegen war vielleicht schon fast wieder zu souverän, als dass sie da andere Nationen jetzt intensivst an der Stimmung beteiligen. Und ja, Großbritannien war halt vom Ergebnis und auch vom Spielverlauf eher enttäuschend.
Ja, wobei die ersten Minuten, also wie gesagt, ich habe Gänsehaut gehabt, dienstags.
Zu Recht.
12.30 Uhr, also 12.20 Uhr hat das Spiel angefangen. Ich habe 10 Minuten danach auf die Uhr geschaut und auf einmal hallt es immer wieder Österreich durch die Halle. Also das war schon unglaublich.
Ja, das war toll.
Du hast es angesprochen, Großbritannien-Spiel. Wir wissen es alle, 2-4 verloren. Trübt diese Leistung der Österreicher gegen Großbritannien den Rückblick auf die WM?
Es ist schwer zu sagen. Also diese Sensationen, die da vorher waren, ja, die waren halt, die haben die Wirkung erzielt, dass sie auch Leute zu beeindrucken vermochten, die mit Eishockey nichts am Hut gehabt haben. Also von der breiten Wirkung her steht jetzt dieser Erfolg weit über der Niederlage zum Abschluss. Ne? Nur trotzdem war es eine, es war halt schlicht und einfach eine vergebene Chance, eine greifbar nahe Chance, weil wenn man sich da in der Stadt umgehört hat, da hat eigentlich jeder damit gerechnet, die Briten vorher 0 Punkte, Fixabsteiger gewesen. Das kann Österreich gar nicht verlieren. Aber es ist trotzdem passiert. Und es war letztlich auch verdient, so wie es gekommen sind. Also die Briten haben wirklich gut gespielt. Und Österreich war halt doch relativ weit entfernt von seinem höchsten Level.
Wir haben diese Frage auch den Spielern, einigen Spielern gestellt. Dazu später noch ein bisschen mehr. Vorher hätte ich dich noch gern gefragt, um in der Dramaturgie wirklich bis zum Ende zu gehen. Hätte Österreich dieses Großbritannien-Spiel gewonnen, stünde man jetzt im Viertelfinale, weil es hat ja zusätzlich noch Schützenhilfe der Schweiz gebraucht. Aber die Schweizer haben pünktlich wie ein Uhrwerk diese Schützenhilfe geliefert.
Die Schweizer haben geliefert, ja.
Wie bitter ist es rückblickend?
Dann noch bitterer aus meiner Sicht. Es ist klar, dass die Spieler, denen war die Enttäuschung anzumerken nach der Niederlage, kein Thema. Aber sie sind dann ja wieder übergegangen in einen positiven Mut, den sie zwar so ausgedrückt haben, aber wahrscheinlich unmittelbar danach nicht verspürt haben, nämlich dass es trotzdem eine großartige WM war und dass man ihnen das nicht wegnehmen kann und niemand in Abrede stellen kann, was sie da geleistet haben. Und das bezweifelt ja auch keiner, aber sie sind auch Sportler, die da rausgehen, um Spiele zu gewinnen, wie es der Kapitän Thomas Raffel formuliert hat. Und gerade so ein Spiel, das man gewinnen kann, weil man aus meiner Sicht besser ist als Großbritannien, weil man breiter aufgestellt ist. Man hat einfach mehr Qualität, aber die muss man auch zeigen. Und wenn man dann wegen so einem Spiel eine historische Chance verpasst, weil rückblickend es hätte dieser Sieg gereicht, weil eben die Schweiz Finnland 3-1 geschlagen hat dann am Abend. Man hätte nach 60 Minuten gewinnen müssen und das auch können, um erstmals seit 1994 ein WM-Viertelfinale zu erreichen. Dann hätte man nach Ostrava reisen müssen, hätte dort am Donnerstagabend gegen Schweden gespielt. Aber das hätte dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, weil zuerst die vielen Sensationen und dann normalerweise sind halt die Viertelfinaltickets an die namhaften Nationen, an die Top-Nationen des Eishockeys, an die Kanadier, die Tschechen, die Slowaken, die Amerikaner, die Schweden, die Finnen vergeben. Und Österreich hätte den Olympiasieger quasi nach Hause geschickt. Also die wären drauf und dran gewesen. Es wären zwar unter Anführungszeichen nur 10 Punkte gewesen, aber die hätten in dem Fall gereicht. Und dann ist es halt am Großbritannien-Match gelegen, dass das nicht zustande gekommen ist. Und natürlich wäre Schweden haushoher Favorit gewesen. Wir brauchen da nicht über mögliche Medaillen oder so reden, die da verpasst werden. Aber es wäre auch ein sehr hoher finanzieller Anreiz dabei gewesen, ein Viertelfinale zu erreichen. Das wird von der IIHF mit 585.000 US-Dollar honoriert. Letztlich ist es ein 10. Platz geworden. Das ist im Vergleich dazu sind es 190.000. Also das ist schon ein ordentlicher Sprung.
Auch finanziell für den
finanziell,
Verband.
Finanziell, ja. Das ist ein Geld, mit dem man durchaus einiges in der Entwicklung anfangen hätte können. Wobei man sagen muss, dass der Verband finanziell recht ordentlich aufgestellt ist. Also sonst hätte man sich auch eine Vorbereitung, die 500.000 Euro gekostet hat, nicht leisten können. Und wie sich nachträglich herausgestellt hat, war ja diese Vorbereitung mit 5 Camps und 9 Testspielen letztlich schon Goldes wert, weil ohne die wären solche Auftritte in Prag gar nicht möglich gewesen.
Du hast diesbezüglich mit Verbandspräsident und ÖIHV-Präsident Klaus Hartmann gesprochen. Wie war das Gespräch mit ihm?
Ja, wir sind in einer Journalistenrunde in Prag zusammengesessen. Es war ein sehr informatives Gespräch. Er ist einer, der ja nicht herumeiert, sondern die Zahlen und Daten auf den Tisch legt, der Klartext spricht. Und es hat trotzdem recht lange gedauert. Also wir sind da über eine Stunde zusammengesessen. Er hat über diverse Dinge informiert, auch Torhüter-Problematik, die sich auftut und welche Taskforces da eingesetzt werden, um auch diese Problematik zu lösen. Natürlich ist es nicht angenehm für den Teamchef und auch für den Verband, wenn drei Torhüter nominiert werden, von denen zwei über relativ wenig Spielzeit in der Liga verfügen. Da hat man eine gewisse Baustelle, die man jetzt vielleicht in den Griff zu bekommen versucht mit der geplanten Einbürgerung von Atte Tolvonen von Red Bull Salzburg. Aber man muss trotzdem sagen, die Torhüter, die in Prag gespielt haben, haben wirklich einen exzellenten Job erledigt. Also an denen ist es nicht gelegen.
In Prag hat unter anderem David Kickert gespielt. Muss sich dann, wenn Tolvanen eingebürgert ist, Kickert auch im Nationalteam Tolvanen noch Tolvanen hinten anstellen?
Naja, es könnte passieren. Aber der Idealfall wäre, beide spielen ungefähr gleich viel in Salzburg und dann vielleicht auch im Nationalteam. Aber eines hat er bewiesen, also man kann ihm vertrauen. Er kann auch unter Druck bestehen.
Wir haben unter anderem auch mit David Kickert gesprochen. Davor haben wir noch einen anderen sehr bekannten Spieler im Interview gehabt. Wir haben ihn gefragt, wie sein WM-Fazit ausfällt, und wir beginnen da mit Marco Rossi. Marco, hat man sich vor dem letzten Gruppenspiel vielleicht etwas zu viel Druck gemacht? Was würdest du sagen?
Schwer zu sagen, wirklich. Ich glaube, wir waren mental sehr gut vorbereitet auf dem Spiel. Also wir wussten, die kommen hart, die haben nichts zu verlieren und die werden einfach spielen. Und ich glaube, wie gesagt, am ersten Drittel sind wir einfach ungeduldig geworden. Und ja, es ist natürlich sehr, sehr bitter und wir sind sehr enttäuscht, aber trotzdem, schlussendlich müssen wir sehr stolz sein auf unsere Mannschaft. Ich bin sehr froh und ich bin so stolz auf diese Mannschaft und wir haben eine super WM gemacht, wir haben uns super verkauft. Auch jetzt nicht negativ sein oder Kopf nach unten, wir können trotzdem mit breiter Brust hinausgehen und da einfach an uns glauben und ich glaube, wir können sehr, sehr stolz auf uns sein.
Rückblickend, welche Momente bleiben denn bei dieser WM unvergesslich für dich?
Sehr viele. Ich glaube, sicher das gegen Kanada, die Aufholjagd war unglaublich und natürlich war es schade, dass wir das Spiel verloren haben, aber ich glaube einfach vor der Moral von der Mannschaft, dass wir zurückgekommen sind und dann einen Punkt geholt haben und dann natürlich der Sieg gegen Finnland und ja, ich glaube, wir haben uns sehr gut verkauft.
Was fehlt denn der Mannschaft noch, um auch solche Spiele wie gegen Dänemark und Großbritannien letztlich für sich entscheiden zu können?
Ja, ich glaube, gegen die Top-Nationen spielt man, wir haben einfach da keinen Druck, oder wir spielen einfach, haben Spaß und wir tun uns relativ einfach, einfach ein gutes Spiel zu spielen, weil wir wissen, wir müssen einfach spielen und ich glaube oft dann gegen die anderen Nationen denken, wir müssen mehr machen und wir müssen von unserem Gameplan ein bisschen was anders machen, dass wir mehr offensiv spielen und ich glaube, das ist einfach das Rezept, dass man immer gleich spielt, egal gegen welchen Gegner, dass man einfach jeden respektiert und dass man einfach sagt, okay, das ist unser Gameplan und den ziehen wir 100% durch.
Ja, und dasselbe hat uns übrigens auch Ex-Blackwings-Goalie David Kickert gesagt.
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass ich unser Spiel nicht ändern darf. Also, dass wir genau gleich gegen Finnland, Kanada spielen wie gegen Großbritannien oder wer weiß ich, wer aufsteigt. Weil es einfach trotzdem eine AWM ist und jeder Gegner ist gut. Und wir können keinen schlagen, wenn wir Psi-Dudel herumspielen. So blöd klingt das, unattraktives Eishockey, aber es bringt halt Punkte und bringt Siege.
Wir haben David Kickert auch gefragt, ob er Selbstvertrauen aus seinen Einsätzen bei der WM ziehen kann. Und das war seine Antwort.
Ja, aber das hat am Anfang auch nicht gefehlt. Es waren einfach die Einsätze nicht da. Die WM im Großen und Ganzen war richtig geil. Ich glaube, wir haben viele Leute begeistern können. Und ja, also jetzt derweil noch nicht so, aber danach wird sicher eine schöne Erinnerung sein.
Ein Teamkollege von David Kickert war Thomas Hönekel. Er ist bei der WM nicht zum Einsatz gekommen, war aber für das Team trotzdem wichtig. Alex, wie würdest du denn die Rolle des Blackwings-Goalies im Team beschreiben? Du hast ihn ja auch getroffen.
Ja, wir haben ihn gesehen und auch beim Training verfolgt. Er ist einfach der gute Geist in der Kabine. Auch einer, der seine Rolle ausfüllt, der zwar schon selber spielen will, weil das verlangt der Ehrgeiz eines Sportlers, der sich aber in das Teamgefüge einordnet und der aber selbst ja zur guten Atmosphäre in der Kabine beiträgt. Also ganz wichtig, denke auch bei den Black Wings. Also er ist halt ein Typ, der seine Kollegen mitreißen kann, auch wenn es so sein soll, bespaßen kann und der aber dann auch mit dem notwendigen Ernst bei der Sache ist. Wäre natürlich schön für ihn gewesen, die eine oder andere Minute spielen zu dürfen. War ihm jetzt nicht gegönnt, aber allein die Tatsache, dass er sich mit konstant guten Leistungen auch im Teamtrikot für diese WM aufgedrängt und qualifiziert hat, das spricht absolut für ihn. Und er hat zum Beispiel bei dem Vier-Nationen-Turnier des Ende des vergangenen Jahres
in Frankreich,
in Epinal in Frankreich, war die unglaubliche Wertschätzung gezeigt. Da waren jetzt nicht viele österreichische Fans dort, aber die da waren, vor denen hat er sich verbeugt. Also das ist schon einer, der den Eishockey-Geist lebt und Wertschätzung zeigt für alles, was rundherum ist. Also ein guter Typ.
Und wie hat Thomas Hönekel die WM selbst erlebt? Wir haben ihn gefragt.
Es war ein super Event, es war ein tolles Erlebnis. War mir eine neue Impression, so lange mit einer Mannschaft unterwegs zu sein. Die ganze Vorbereitung, die ganze WM. Das ist natürlich super organisiertes Event, das war mega cool, es war unterhaltsam, das Eishockey war natürlich Weltklasse und natürlich auch unserer Leistung verschuldet war es halt, überragende Erfahrung und ich war sehr dankbar, dass ich das in meiner Karriere nochmal mitmachen habe dürfen und erleben habe dürfen und obwohl ich jetzt nicht am Spielfeld mit eingreifen können und helfen können, hoffe ich doch, dass ich off-ice und dazwischen wenigstens helfen können und ein guter Teammate war und war wirklich auf jeden Fall ein sehr prägsames Erlebnis für mich auch.
Thomas Hönekel, ein guter Geist, also in der Kabine, ein weiterer guter Geist, der auch in Prag geblieben ist, obwohl er eigentlich gar nicht mehr dabei war, hat auch Linz Vergangenheit. Ramon Schnetzer, der Verteidiger, ist eigentlich vor dem Turnier zugunsten von Timo Nickel aussortiert worden, hat aber doch beim Team bleiben dürfen. Wie ist es vor sich gegangen, Alex?
Ja, die Kollegen, seine Mitspieler wollten das unbedingt, dass er da ist. Auch als Stimmungskanone ähnlich, als guter Geist und haben halt diesen Wunsch an ihn getragen und er hat dann den Teamchef um Erlaubnis gefragt, ob das denn in Ordnung ist, wenn er trotzdem in Prag bleibt und der war damit einverstanden. Und er hat ja auch immer gesagt, Roger Bader, dass dieses Team zusammengewachsen ist, dass da über Jahre auch Freundschaften entstanden sind. Also das sind nicht nur ja, Maschinen, wo hinten eine Rückennummer draufsteht, sondern ja, diese blendend untereinander verstehen und wenn es dem Team hilft, dann ist es in Ordnung, dass er da bleibt. Man muss dann schon sagen, der kriegt halt dann kein Taggeld, das sind 150 Euro pro Kopf. Der kriegt auch keine WM-Prämie. Also es ist de facto
der
Privatvergnügen für ihn nach einer langen Saison. Und das zeigt aber, wie sehr auch sein Herz an diesem Team hängt und auch die Herzen der Mitspieler an ihm. Und war eine gute Entscheidung, ja.
Wir haben noch einen Spieler mit Linz-Bezug. Wir reden von Lukas Haudum. Er hat uns ja vor der WM ein Interview gegeben, das wir Ihnen natürlich in den Shownotes verlinken. Alex, wie hast du den gebürtigen Alkofener im Team gesehen bei den Spielen?
Lukas Haudum ist ein ganz wichtiger Spieler fürs Nationalteam. Vor allem hat er einen Schuss, der internationales Niveau hat. Also da gibt's jetzt nicht so viele, fällt mir jetzt ein Peter Schneider, aber eben auch Lukas Haudum. Er hat ein gutes Turnier gespielt, er hat 6 Scorerpunkte gemacht in einer WM. Das ist bei 7 Spielen absolut okay. Da bewegst dich in der Scorerliste irgendwo im Mittelfeld. Und ja, er hat das abgerufen, was vielleicht Red Bull München von ihm sehen wollte, dass er liefert. Ich glaube, dass grundsätzlich jeder österreichische Spieler, der bei dieser WM mitgespielt hat und Teil dieser Sensationen war, in irgendeiner Form auch in der Auslage steht, weil egal ob Vertrag oder nicht, aber da schauen dann die Scouts ohnehin genau hin, aber dann vielleicht noch eine Spur mehr und dann ja, wird man halt für internationale Ligen auch interessanter und Aufmerksamkeit hat er auf jeden Fall erregt mit seiner Leistung.
Und wie sieht das Fazit von Lukas Haudum selbst aus? Wir haben ihn gefragt.
Ja, natürlich sehr viel Positives gewesen. Waren schon verrückte Sachen, was wir da zustande gebracht haben. Buchstäblich Historisches geleistet haben. Leider halt mit dem ersten Spiel gegen Dänemark ziemlich schwach eingestartet, muss ich sagen. Da waren noch nicht alle auf WM-Niveau. Und dann aber ziemlich schnell gegen die Schweiz ein super Spiel gemacht, sehr solide, so wie man auf dem Niveau spielen muss, eben mit so einer Einfachheit, das habe ich oft erwähnt, eben die Einfachheit ist der Schlüssel zum Erfolg, gegen die Kanadier im letzten Drittel zurückzukommen. Ja, da haben schon viele Sachen zusammengespielt, das war einfach so ein Hockey-Moment, der was bestimmt war, dass er passiert. Der sicher länger oder so schnell nicht mehr passieren wird. Und von dem her waren schon extrem geile Eindrücke oder Erfahrungen, an die man sich für immer erinnern wird. Und auch gegen Norwegen, muss ich sagen, war endlich einmal ein Spiel, eben eigentlich die letzte, oder seitdem ich bei der AWM dabei bin, das war mein 5., wo man gegen eine Nation, wo man eher Punkte holen kann. Die Norweger sind trotzdem nur über uns zu sehen, auch wenn wir da vermeintlich oder das vermeintlich stärkere Team waren jetzt in dem Spiel. Aber da war eben auch die Einfachheit, die uns ja, den Sieg eingebracht hat. Und leider ist nach wie vor gegen eben die nicht so starken Nationen. Und dann am Schluss gegen England, vor allem, wo wir vor der Einfachheit wieder ein bisschen weggekommen. Und ja, sagt einfach, dass wir noch nicht dort sind, wo wir sein könnten eigentlich vom Potenzial. Wir sagen es immer wieder, aber halt nicht ein ganzes Turnier lang. Und ja, da kann man schon selbst nach dem Turnier ein bisschen selbstkritisch sein. Aber sonst natürlich das Ziel geschafft, souverän sogar geschafft und von dem her kann man durchaus zufrieden sein.
Der Alkofener ist übrigens während der WM, genauer gesagt am Tag der Niederlage gegen Großbritannien, 27 Jahre alt geworden. Zum Geburtstag
hätte er sich etwas anderes gewünscht. Noch einmal Lukas Hadum.
Ja, erstens einmal, Geburtstag ist mir persönlich jetzt nicht so wichtig, ist eher ein Tag wie jeder andere. Ist natürlich schön, wenn man ja, von ein paar Leuten, die einem wichtig sind, wieder oder Glückwünsche kriegt oder sogar sieht oder hört. Aber ja, natürlich war das ein bisschen getrübt an generell die Stimmung durch so einen ja, nicht zufriedenstellenden Abschluss vom Turnier. Aber ja, man kriegt, was man verdient im Sport, speziell im Eishockey, glaube ich. Von dem her habe ich trotzdem nur den Geburtstag genossen. Ich bin dann nicht mehr in Prag geblieben, bin dann mit der Freundin und der Tante gleich Richtung Heim und ja, habe da noch den Abend ein bisschen genossen. Ja, aber nichts Spezielles.
So. Und wie analysiert Teamchef Roger Bader das WM-Turnier?
Ja, also natürlich, die Weltmeisterschaft war sensationell. Also das muss man schon verstehen in Österreich, dass das, was wir hier geleistet haben, nicht normal ist, selbst auch wenn wir jetzt am Schluss das letzte Spiel noch verloren haben. Die Leistungen, die wir gezeigt haben in die Schweiz, gegen Kanada, gegen Finnland, gegen Norwegen, das war überragend und wirklich ausgezeichnet. Und da haben wir viele Leute stolz gemacht. Ich weiß, dass viele Leute Eishockey geschaut haben, die sonst nicht Eishockey schauen, und ich glaube, da können wir wirklich, alle, die hier waren, können stolz sein, und Österreich kann stolz sein, so eine tolle Mannschaft gehabt zu haben. Ja, das hat zum einen gezeigt, dass wir durchaus auch unsere Chancen haben an der Olympia-Quali. Wir wissen dort, wir haben starke Slowaken als Gegner. Auf der anderen Seite, wenn die Niederlage etwas Gutes hat, ist es dann doch noch zu mahnen, dass uns die Bäume nicht in den Himmel wachsen und dass auch in der nächsten Weltmeisterschaft es in erster Linie mal um den Klassenerhalt geht.
Das hat Roger Bader gegenüber dem ÖEHV-Pressesprecher Markus Riedlmeier gesagt. Dankenswerterweise ist uns dieses Audio-File zur Verfügung gestellt worden. Roger Bader spricht über die Olympia-Quali. Das ist das nächste Highlight für das Nationalteam und steigt Ende August. Beim Turnier geht es um die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2026. Wir haben Marco Rossi gefragt, ob er auch Teil dieses ÖEHV-Teams sein wird. Bitte schön.
Aktuell weiß ich das noch nicht. Ich glaube, das wird man natürlich erstmal mit Minnesota absprechen. Schaut man mal alles, wie es jetzt abläuft. Und dann, ja, weiß ich. Also, wie gesagt, aktuell weiß ich noch gar nichts.
Kein definitives Nein von Marco Rossi. Wir sagen Danke an alle Wortspender und vor allem Danke an dich, Alex, für deine umfangreiche Berichterstattung.
Sehr gerne.
Online und in der Printausgabe natürlich und für deine Bereitschaft, heute hier das Erlebte in Worte zu fassen. Dankeschön. Wobei, eine Frage gibt es natürlich noch. Wer wird denn Weltmeister?
Schwierig, aber also wünschen würde ich es den Tschechen. Einfach allein wegen der Begeisterung, die in diesem Land und vor allem in Prag geherrscht hat oder nach wie vor herrscht, wäre irgendwie, das würde das Turnier abrunden. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich die stärkste Mannschaft ist. Die am meisten überzeugt haben, waren bis jetzt die Schweden. Die haben in der Gruppenphase sämtliche Spiele nach 60 Minuten gewonnen, nichts anbrennen lassen, haben 18 NHL-Stars da. In Kanada muss man immer rechnen. Ja, aber sentimental würde ich sagen Tschechien. Das Gefühl sagt Schweden.
Wenn ich mir da selber nur einen Tipp erlauben darf, natürlich hätte das Viertelfinale dem Turnier von Österreich die Krone aufgesetzt. Ich sage aber, es geht um 3 Kronen. 3 Kronen, Schweden. Danke.
Danke auch.
Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken und auch an unseren Partner Livest ergeht hiermit noch ein herzliches Dankeschön. Unseren Podcast finden Sie auch auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch weiterhin im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.